Kommentar auf Facebook dafür gesorgt hat, dass wir in der Redaktion massig Tassenangebote erhalten haben. Vielen Dank dafür. Er ist Para-Hockeyspieler und wir freuen uns, dass wir ihn noch vor Jahresende erwischen konnten, um ihn hier in den Podcast zu zerren. Herzlich willkommen, Jakob Wolf. Hi.
Hallo.
Servus.
Ja.
Ja, schön, dass du für uns. Schön, dass mein Aufruf Menschen erreicht hat. Es klang ja wirklich sehr dramatisch und darum bin ich froh, dass ihr jetzt garantiert mit ganz vielen Kaffeetassen oder mindestens Pappbechern versorgt werdet.
Ja, das wurden wir in der Tat. Es waren auch nicht immer die schönsten Tassen, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und darum geht es. Also für die nächsten 10 Jahre haben wir auf jeden Fall Tassen. Also da können wir jeden Tag immer noch welche fallen lassen. Es reicht immer noch für 10 Jahre.
Sehr gut. Also ich muss mal auf meiner Liste hier schnell einen Haken machen. Eine gute Tat.
Eine zum Ende des Jahres, ne? Sehr schön. Genau. Super.
In diesem Jahr. So.
Jakob, wie geht es dir und wo erwischen wir dich gerade?
Ja, jetzt aktuell bin ich gerade zu Hause. Mir geht es soweit ganz gut, sag ich mal so. Heute ganz normaler Tag, bisschen gearbeitet, bisschen mit dem Hund gegangen und so. Alles wie immer. Ein paar Weihnachtsgeschenke noch eingepackt. Naja, und jetzt geht es so langsam auf Weihnachten zu. Naja.
Wollte gerade fragen, kein Weihnachtsstress.
Ich hörte davon.
Genau.
Das kommt irgendwie immer so plötzlich jedes Jahr, ne?
Dieses Weihnachten. Ja. Also am 23.12., da fällt mir immer ein. Okay, Mom.
Da war ja was. Richtig. Ich bin immer kurz in den Stadtschatz, ne? Ja.
Genau. Ich geh mal schnell Zigaretten holen.
Zaretten, genau, der Klassiker. Genug von Weihnachtsgeschenken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und am Anfang kommen wir natürlich nicht darum herum, um über das Qualifikationsturnier in Berlin zu den Paralympics zu sprechen. Du als Stammspieler warst leider nicht dabei. Und zwar nicht deswegen, weil du keinen Bock gehabt hast oder weil Coach Andreas Pokorny dich nicht für gut empfunden hat. Nämlich, das hatte ganz irdische Gründe, richtig?
Ja, das Problem stellte sich am Montag vor der Abreise dar. Also wir sind am Dienstag sind wir angereist, am 23. November. Und am Montag bekam ich einen Anruf, dass unser lieber Techniker, der Erich, dass der krank ist und nicht zum Qualifikationsturnier kommen kann. Weil ich den nun immer ein bisschen mit unterstützt habe. Der Mann ist 82, muss ich dazu sagen, ist eine Seele vom Mensch und einer unserer wichtigsten Menschen in der Mannschaft. Und dem habe ich eben halt so kleine Sachen abgenommen, wie eben, wenn er da was Kufen geschliffen hat oder sowas. Ich habe die dann schnell an die Schlitten angebaut und die Schlitten dann an die Spieler wieder verteilt und so, damit er da nicht ständig laufen muss und so. Das mache ich jetzt schon eine ganze Zeit lang, dass ich ihm dann so ein bisschen unter die Arme greife. Ja, und nun war Not am Mann, der Mann ist nicht da. Einer muss es machen. Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das und natürlich auch gerne. Im Grunde genommen ist es nachher egal, welche Aufgabe man in so einer Mannschaft übernimmt. Am Ende haben sie alle gewonnen oder auch nicht.
Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie so die Personalsituation im Team ist, richtig? Also die Leute stehen nicht Schlange.
Das zeigt aber auch, dass sich keiner für nichts zu schade ist.
Ja, klar, sicher, auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. Das ist echt schön, ja.
Ja, steht natürlich außer Frage, dass du ja trotzdem ganz nah am Team warst und alles verfolgt hast, zumal es ja auch die Spiele live im Internet gab. Aber was ist jetzt schlimmer generell, das Spiel so von außerhalb am Eis zu verfolgen oder das Zuschauen am Bildschirm? Oder ist beides gleich schlimm?
Also da ich es am Bildschirm ja gar nicht gesehen habe, ich habe dieses Mal nicht auf dem Eis gestanden, ich habe daneben gestanden. Da hat man dann natürlich auch ordentlich Stress, sage ich mal, in bestimmten Situationen, wenn da einer runterkommt, Kufe gebrochen, das muss mal eben fix gemacht werden und so. aber man steht ja trotzdem als ja mit dem Herz eines Spielers da an der Bande und fiebert da natürlich trotzdem genauso mit und ja, da zuckt es auch mal in der Hand, wenn da einer kurz vor das Tor fährt und man denkt so, jetzt hätte ich geschossen. Und
ich hätte ihn gemacht, ne?
Ja, oder so, genau. Ich hätte ihn gemacht. Nee, ganz klar, also man sitzt natürlich also im Kopf immer mit im Schlitten.
Ja, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Verstehe, aber ich meine, du warst ja dann trotzdem irgendwie dann doch dabei. Also du warst ja nicht ganz raus. Ne? Also du bist ja dann
Nee. Also ich war schon gut mittendrin, sag ich mal. Ne?
Ja.
Du hab dann natürlich auch so, keine Ahnung, so Betreuerposten oder Aufgaben, dann, die nebenbei dann noch angefallen sind, die habe ich dann natürlich auch mitgemacht, was weiß ich. Ich sag mal, so der Simon Kunz zum Beispiel, der wird dann immer angeschnallt und so, um den habe ich mich dann im Prinzip auch noch mitgekümmert und so. Also da war viel zu tun. Auch neben dem Eis habe ich mich selber gewundert, das kriegt man als glaube ich gar nicht so mit. Naja, und vorher dann eben halt auch, ne? Und dann ein Spieler braucht neue Spikes, der andere, ach, kannst du nochmal meine Kufen angucken oder hier ist mir noch ein Fuß gerissen oder sowas. Es ist immer Action, ne?
Ja. Und ich glaube, du musst auch schwer auf Scheibe sein während der Spiele, wenn mal was schnell gehen muss, richtig?
Ja, also der beste Fall ist, dass ich schon, wenn der Spieler zur Bank hin fährt, dass ich dann schon sehe, was kaputt ist.
Ja, krass. Hut ab, ey, Hut ab, ja. Jetzt mal ganz von dem sportlichen Abschneiden abgesehen, wurde für dich das Turnier medial gut aufgegriffen bzw. angenommen? Wie hast du das so wahrgenommen, was drumherum so passiert ist?
Also ich war sehr erstaunt, was für ein, was für ein Medienrummel da stattfand. Also es war ja sowieso im Internet, ob ihr das gewesen seid oder ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Schleichwerbung machen darf, aber ich mache es jetzt einfach, ob es die Hockey-Marshals waren oder keine Ahnung. Die DEL hat immer mal irgendwas gepostet und also da war sowieso im Internet schon viel los, aber auch, ich glaube sogar täglich ein Bericht in der Sportschau. Das ZDF lief da rum, MDR, RBB, also alles, was irgendwie deutsches Fernsehen und irgendwo eine Sportsendung hat, war da auch vertreten und die Spieler mussten da auch ständig zu irgendwelchen Interviews oder die Trainer oder so. Ne? Und das war schon, man hat halt gemerkt, die Leute sind interessiert und fiebern auch mit, ne?
Ja, und ich in der Halle war ja auch ganz gut was los. Ne? Also ich habe mir die Livestreams angetan und es waren noch Zuschauer da. Ja. Und man darf nicht, gut, Eintritt war frei, das ist okay. Aber wir sind ja in einer Pandemie, das darf man auch nicht vergessen. Das kann eigentlich auch blocken. Aber man muss sagen, dafür fand ich das ziemlich cool, dass da Berliner rausgekommen sind und in der Halle da Support gezeigt haben. Also
das waren auch viele von den anderen Teams da habe ich gesehen, also Norweger habe ich ein paar gesehen, Italiener waren recht lautstark vertreten. cool. Also das war schon so, dass auch Leute da wirklich dafür angereist sind, extra für diese Geschichte. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit da vorher in Berlin auch Werbung betrieben wurde oder so, aber es war schon doch gut was los. Also klar, am Wochenende ein bisschen mehr, nachher so Dienstag, Mittwochabend, halb sechs, da kommen sie gerade alle von der Arbeit, da geht dann keiner in die Eishalle, ne?
Ja, gut, aber ich glaube mal so, wenn man nach Hause kommt, mal eben kurz einschalten oder so, das ist dann schon drin. Also ich glaube, da haben sich viele mal eingeklickt oder so, die gab es ja, die Livestreams, also das fand ich schon ziemlich cool.
Doch, also schön. Man hat auch viel mitbekommen, also was so die Unterstützung von außenrum so anging, was weiß ich, ob das irgendwelche DEL-Spieler waren, die da nochmal eine Nachricht geschickt haben oder hier alles Google und sowas. Also da war schon etwas los da, ne?
Ja,
das war schon. Also. Den Eindruck hatten wir auch, Frank, ne? Kann man ja auch mal sagen, dass das mediale Interesse da war und dass es auch wirklich gut kommuniziert wurde alles und dass es auch wirklich,
dass die Sportart also es wurde auch aufmerksam gemacht, ne? Dass da was stattfindet und es war ja jetzt kein unwichtiges Turnier. Es war kein Vorbereitungsturnier oder so, ne? Also das war schon wichtig, ne?
Dass vor allem die Sportart jetzt auch mal die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie auch verdient hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dass es ein guter Anfang war. Also,
nun hatten wir aber auch ja das Glück, dass Ja, doch, das Glück, dass die BWM, die war ja nun im September,
Ja.
und die Quali, das war ja recht dicht aneinander. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip so 3 Monate am Stück eigentlich so eine dauerhafte Aufmerksamkeit erleben können, ne?
Ja,
Das
das stimmt.
war sehr gut für uns und für den Sport halt, ne?
Ja,
Das
ja.
hat eben halt, also wer bei der WM da mitgefiebert hat, der hat es dann seinen Kumpels erzählt und die waren dann bei der Quali noch mit dabei. Also ob es
Ja.
im Internet oder wo auch immer gewesen ist.
Ja.
Aber das war schon stark.
Ja.
So.
Ja. Also wir von unserer
Cool.
Seite können da sagen, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben. Also weil es ist echt wahnsinnig cool. Wahnsinnig cool.
Ja.
Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem heutigen Thema quasi. Schauen wir mal so zu deinen Anfängen. Nach deinem Unfall 2006, bei dem du eine inkomplette Querschnittslähmung erlitten hast, hast du dich damals für Parahockey entschieden. Magst du uns mal erzählen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist?
Ja, das erzähle ich immer wieder und sehr gerne.
Ja.
Ja, das war folgendermaßen. Also, ich hatte 2006 im Januar hatte ich einen Arbeitsunfall. Ich bin gelernter Zimmermann und habe da an dem einen Tag dann mal den kurzen Abstieg genommen, so ohne Leiter und alles, einfach mal den freien Flug und ging nicht so gut aus. So, dann war ich in Hamburg-Boberg in der Reha-Klinik und wurde da halt wieder aufgepäppelt. Also ich war da so ein knappes Dreivierteljahr war ich da zur Reha. Und da gibt es halt auch eine Sporthalle und da werden viele Sportarten angeboten. Also da gibt es Rollstuhl-Basketball, da gibt es Badminton habe ich da gespielt, dann habe ich beim Rollstuhl-Rugby habe ich mitgemacht. Und so, naja, und habe mich eben halt auch sehr viel und sehr lange in der Sporthalle da aufgehalten, weil ich einfach ich hatte so eine Wut in mir und musste das irgendwie kompensieren und habe dann angefangen, da Gewichte zu pumpen. Und das habe ich jeden Tag gemacht. So, und da kam eines Tages, kam einer und fing an, mich zu fotografieren. Der saß auch im Rollstuhl, fing an, mich zu fotografieren und guckte immer so, ne? Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ich sage, sag mal, ist in der Cafeteria der Kuchen alle oder? Ja, nee, sagt er, ich beobachte dich jetzt schon seit 2 Tagen und ich finde das echt cool. Also du bist ja echt gut drauf, so sportlich und so. Ne? Hast du schon mal was vom Sledge-Eishockey gehört? Nö, das kenne ich nicht. Wie gesagt, ich hatte diese anderen Sportarten da alles schon mal ausprobiert, aber davon hatte mir noch keiner was erzählt. Aber das Wort Eishockey triggerte mich natürlich, weil ich, seit ich, keine Ahnung, 13, 14 bin, habe ich mich ständig in Hasefeld, das ist der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, da habe ich mich ständig in der Eishalle aufgehalten, weil sämtliche meiner Klassenkameraden haben Eishockey gespielt. Und da bin ich eben halt, entweder habe ich dann mal so ein bisschen mitgemacht da auf Schlittschuhen oder ja, rumgestolpert. Oder bin auf jeden Fall immer bei den Heimspielen gewesen und so. Und daher kannte ich die Sportart immer soweit erstmal. Und wusste aber nicht, dass es die auch für Menschen mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen gibt. Naja, und dann habe ich gesagt, ja klar, also das will ich mir mal angucken. Und dann zeigte er mir auf so einer Videokamera, ich meine, das war 2006, ne? Da gab es noch nicht so viel mit Handys und so, da hatten wir alle noch einen Notebook in der Tasche. Da zeigte er mir auf so einer Videokamera mit so einem winzig kleinen Bildschirm, zeigte er mir dann, wie Sledge-Eishockey funktioniert. Ja, und ich fand das sofort voll geil und habe gesagt, ja, alles klar, das will ich unbedingt machen. Wenn ich hier raus bin, dann rufe ich dich an und dann komme ich dahin. Ja, sagt er, also wir fangen dann im September an und bla, ich weiß nicht so. Ich glaube, im Juli oder im August oder so wurde ich entlassen und habe den auch sofort angerufen. Ich habe gesagt, hier, ich bin jetzt frei, kann losgehen. Ja, sagt er, die Eishalle erstmal Eis machen. Ne? Also das wird so Mitte, Ende September sein. Okay, naja, dann habe ich den dann irgendwie 3 Wochen später wieder angerufen und dann hat er gesagt, pass auf, Jakob, ich melde mich bei dir. Halt die Fresse. Naja, und das hat er dann auch gemacht und dann bin ich da hingefahren und ja, habe mich da in den Schlitten da reingesetzt und ja, bin natürlich kläglich gescheitert. Aber es war trotzdem geil.
Okay.
Ja, und dann, ja, habe ich im Prinzip da, ja, 2006 habe ich eigentlich gebraucht, um geradeaus zu fahren. Mhm. 2007 gingen dann die ersten zwei Kurven. Nein, also man entwickelt dann ja auch so einen Ehrgeiz und dann sieht man ja auch die anderen und dann guckt man sich das so an und dann sagt man sich auch, Mensch, hier, der Bas Disfeld, der ist schon schnell, der kann schon viel, da muss ich auch mal hin. Naja, und so entwickelt man seinen Ehrgeiz und dann fängt man an, so ein bisschen dran zu arbeiten und so. Naja, und dann 2008 wurde ich dann, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, irgendwie wurde ich dann vorgeschlagen zu so einem Sichtungslehrgang für die Nationalmannschaft. Und
Wahnsinn.
Da bin ich dann nach Köln zu diesem Sichtungslehrgang gefahren. Ja, und so, seitdem bin ich eigentlich fast durchgängig dabei. 2009 wurde ich nochmal operiert. Hm. Aber ich glaube, ab da habe ich dann nicht mehr viel gefehlt.
Ja, ich meine, das ist ja schon krass. Du hast 2006 damit angefangen und zwei Jahre später bist du Nationalspieler. Also projizier das mal auf andere Sportarten.
Ja, das kannst du so nicht machen.
Natürlich, klar.
Bei uns ist es halt so, oder im Para-Eishockey ist es halt so, der Trainer hat einfach nicht viel Auswahl. Ja. Der Trainer kann auf, ja, ich weiß nicht, damals waren es noch ein paar mehr, waren wir noch ein paar mehr Spieler. Ich sag mal, lass es mal 70 gewesen sein. Mhm. Davon sind dann aber auch so und so viel Prozent, die es einfach wirklich nur aus Spaß und Hobby machen und wollen dann auch nichts mit Leistungssport oder irgendwie was zu tun haben. Die sind dann schon mal raus. Und dann sind da eben halt noch so ein paar, ja, die sich ein bisschen besser bewegen als die anderen oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und
das
sind dann die dann auch eingeladen werden und die dann da hinkommen und relativ schnell da auch, ich sag mal, Karriere machen können.
Ja, ist schon Wahnsinn. Du hast gerade erzählt, dass du vorher schon so ein bisschen Eishockey interessiert warst und mal so ein bisschen übers Eis gestolpert bist. Hast du auch noch andere Sportarten gemacht früher? Fußball, Handball oder sonst irgendwie sowas? Oder war das für dich?
Also ich bin über meinen Beruf bin ich sehr viel unterwegs gewesen. Ich war deutschlandweit unterwegs und habe Dächer für Discountmärkte gebaut. Also so Aldi, Lidl, Penny Plus, wie die alle heißen. Mhm. Dadurch war ich halt sehr wenig zu Hause. Ne? Also ich bin Sonntagnachts losgefahren und Freitagabends nach Hause gekommen. Und dann, wenn es gut lief, dann bin ich samstags mal ins Fitnessstudio gegangen und habe da nochmal irgendwie ein paar Gewichte gestemmt. Aber da war gar keine Zeit jetzt, um irgendeinen Mannschaftssportart oder sonst irgendwas zu machen. Ne? Also.
Okay. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also wie dann so ein Schicksal einen dann doch irgendwie dahin leiten kann zum Sport, ne?
Ja, aber da muss ich auch sagen, das hat mir einfach eine neue Aufgabe gegeben. Ne? Also es war, ich bin nach Hause gekommen und hatte nichts mehr zu tun. Ich war Rentner, saß da und hatte nichts zu tun. Und so kam das dann eben halt, dass ich halt sowohl im Sport auch ich sag mal, so wie man kann seine Wut abarbeiten, man lernt Menschen kennen. Ich war nur ja auch relativ frisch verletzt, so nennt man das. Man lernt dann auch Menschen kennen, die schon 15, 20 Jahre im Rollstuhl sitzen. Und man übt eine Sportart aus mit Leuten, die zu Fuß kommen, die im Rollstuhl sitzen, die eine Prothese tragen. Und es ist völlig egal, weil alle setzen sich in den Schlitten und auf einmal sind sie alle gleich. Also alle sind auf Augenhöhe. Ich muss nicht mehr hochgucken, wenn ich mich unterhalten will, weil ich das ja sonst aus dem Rollstuhl machen muss. Ich habe keinen Vor- oder Nachteil dadurch, dass ich meine Beine nicht so richtig benutzen kann. Mhm. Und das hat es ausgemacht. Ne? Also das ist das, was diesen Sport auch für mich so interessant gemacht hat.
Ja, das ist ja schon fast so, dass Parahockey ein sehr diverser Sport ist. Ne? Also ganz egal, was deine Vorgeschichte ist oder wie du dazu gekommen bist, du sitzt in diesem Schlitten und spielst dann miteinander oder gegeneinander.
Ne? Also das ist ihr beide könntet dann genauso kommen.
Und genau.
Hättet genau die
gleiche. Wir würden es mal abkacken, aber.
Aber trainieren ja oder zwei und du weißt nicht, wo du landest, weißt du?
Ja.
Und es hat mir einfach nichts damit zu tun, ob du im Rollstuhl sitzt oder ob du mit dem Rennrad kommst.
Genau, ja. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Obwohl, ich glaube, es gibt ja die Bedingung, national darfst du spielen, egal was du hast, aber international. Da muss, glaube ich, da muss man nochmal helfen. Da gibt es so einen Passus. Also du darfst nicht als Gesunder.
Du musst eine Einschränkung der unteren Extremitäten haben, wenn du
Dankeschön.
international
Genau.
spielen willst.
Genau,
National
ja.
kann
Ist
jeder.
das völlig egal, ne?
Ja,
Ja.
da ist das, also da gibt es auch keinen Unterschied jetzt. Also es können Frauen und Männer in einem Team spielen, das ist völlig egal.
Ja.
Friseur oder Querschnittlähmung macht alles keinen
Ja,
Unterschied.
ja, ja. Cool, sehr schön. Ja, du spielst ja eigentlich bei den Bremer Weser Stars. Das
Korrekt.
habe ich noch in Erfahrung bringen können, aber dann hört es leider irgendwie schon auf. Es gibt eine Bundesliga, in der du spielst, aber darüber findet man leider so gut wie überhaupt nichts. Man findet keine Statistiken und keine Tabellen. Wir haben das ganze Internet durchpflügt, also wir haben echt nichts gefunden. Erklär doch mal unseren HörerInnen, wie deine Liga aufgestellt ist und wie gespielt wird.
Ja, also momentan ist das so, dass wir mit fünf, also ja, fünf Vereinen, sage ich jetzt mal, eine Bundesliga spielen. Diese fünf Vereine setzen sich, ich glaube, aus acht zusammen oder so. Da sind eben so ein, zwei Spielgemeinschaften mit dabei. Und ja, die spielen im Prinzip, reisen wir an einem Wochenende an einem Spielort an. Nehmen wir mal Bremen als Beispiel. Wir reisen in Bremen an. Vier Mannschaften davon, die fünfte bleibt zu Hause. Und dann spielen diese vier Mannschaften im Prinzip über Kreuz einmal am Samstag und einmal am Sonntag gegeneinander. Also es gibt vier Spiele am Samstag und am Sonntag insgesamt. So, und beim nächsten Event, sagen wir mal, das ist dann in Berlin. Da spielen dann, was weiß ich, 1, 2, 3 und 5 und 4 bleibt zu Hause. Ja, damit es wieder einen sinnvollen Turniermodus gibt. Genau. So, und am Ende ist der
Ja.
deutscher Meister, der die meisten Spiele gewonnen hat, beziehungsweise die meisten Punkte hat. Also
Ja, okay.
es gibt keine Playoff-Runden oder sowas, weil dafür reicht uns die Zeit meistens nicht, beziehungsweise wir müssten viel öfter spielen, bekommen aber zu wenig Möglichkeiten, das zu können.
Okay.
Also, ja,
Ja.
das ist schade, aber dadurch, dass
Ja.
wir eben halt immer diese doppelten Eiszeiten benötigen, damit wir das überhaupt machen können, kann natürlich nicht jede Eishalle ableisten. Ne? Die sagen dann auch, ja, komm,
Nee.
ich habe noch öffentlichen Eislauf, heute Abend spielen noch die Profis. Was weiß ich, und dann kommen noch irgendwelche, die mit einem Pinguin übers Eis laufen wollen.
Ja.
Da ist einfach nicht die Zeit, mal eben 5 Stunden für Para-Eishockey klar zu
Ja.
machen. Das war
Ja.
früher, war das cooler. Da hatten wir immer so Hin- und Rückspiele. Man hatte zwar mehr Fahrerei, aber man hatte auch mehr Spiele. Ne? Also es war,
Ja,
was weiß ich, dann ist man
okay.
nach Dresden gefahren am Samstag. Und ist am Sonntag hat man dann zu Hause noch mal gegen Hannover gespielt oder so. Also wenn sich
Okay.
das so ergeben hat. Ne?
Ja.
So, und das
Ja, es
war
ist
natürlich viel
sehr,
besser. Ne?
ja, interessant. Und gerade Eishockey lebt auch so ein bisschen von den Statistiken. Ne? Also wir als Fans, wir sehen immer ganz gerne, wir recherchieren gerne. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Spiele du gemacht hast, wie viele Tore du gemacht hast oder im DEB-Dress. Das sind so grundsätzliche Sachen, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jakob, aber ich finde das super wichtig, auch mal den Wert zu sehen, was ihr da eigentlich leistet.
Sehe ich ganz genauso. Es gab mal jemanden, der sich da mit beschäftigt hat, der wirklich
Ja.
eine Statistik über alle Spiele und Spieler und Mannschaften geführt hat und so. Der macht das
Ja.
leider nicht mehr. Das Problem
Ja.
ist einfach, es ist eine Aufgabe, die jemand ehrenamtlich erledigen müsste oder sollte
Ja.
oder wie auch immer. Und den Mann, den findet man, oder Frau, Entschuldigung,
Ja. Ja.
denjenigen findet mal, der sich da hinsetzt und dann hinter den Spielberichten hinterher rennt, ach Mensch, könntest du mir den nicht nochmal eben schicken, damit ich das nochmal eben einpflegen kann da in meine Datenbank und so. Ne?
Ja.
Das ist einfach sehr schade, dass es das nicht mehr gibt,
Ja.
aber ja, ich sag mal, die sich
Ja.
dafür interessieren, die stehen entweder schon auf dem Eis oder neben dem Eis als Betreuer oder wie auch immer, Die sagen dann auch, irgendwann ist auch mal gut. Hm. Ja, da muss man wirklich den Glücksgriff da irgendwie nochmal machen und dass einer sagt, ach Mensch, das ist für mich ja kein Problem. Da setze ich so eine Datenbank auf und die muss dann ja immer nur noch mit Infos gefüttert werden.
Ja. Also, wenn das mit den Tasten schon so gut funktioniert, dann mit dem Aufruf, dann machen wir doch nochmal hier einen Aufruf. Also an alle HörerInnen, wer Bock auf Zahlen hat, also alle Eishockey-Fans lieben Zahlen und Statistiken. Und wer vielleicht mal ich weiß nicht, wie lange dauert sowas, Zahlen einzutragen von den Spielen am Wochenende? Eine Stunde, zwei Stunden?
Ach Gott.
Ich weiß es nicht.
Im Leben. Ich weiß nicht. Nein, das ist ja, ich sag mal, du hast vier Spiele.
Ja.
Da fallen, rechnen wir es mal gut, da fallen 10 Tore insgesamt.
Ja. Also
werden die von 10 Leuten geschossen, dann gibt es noch einen ersten und einen zweiten Assist und dann gibt es noch, wenn ich mitspiele, vielleicht noch ein paar mehr Strafzeiten. Und dann war es das aber auch schon.
Also
normalerweise bist du doch da in 30 bis 45 Minuten bist damit durch.
Ja, also, liebe HörerInnen, also, wenn ihr was Gutes tun wollt fürs Para-Hockey, meldet euch bei uns oder direkt beim Jakob oder bei parahockey.de, da gibt es vielleicht so eine Seite, aber am besten meldet euch bei uns, das geht dann noch ein bisschen schneller. Auf jeden Fall, wer Bock auf Zahlen hat, Zahlen einzutippen und eine Website braucht man ja dafür, irgendwie anschließen kann, der kann sich gerne bei uns melden.
Ja, also, ja, würde ich mich auch sehr freuen.
Ja. Sehr schön. Cool.
Ja. Frank hat ja gerade gesagt, du spielst bei den Bremer Weser Stars. Cooler Name übrigens. Wie ist es denn eigentlich in Bremen? Da ist es ja sicherlich auch so wie überall in Deutschland, König Fußball. Der SV Werder Bremen ist da sicherlich die Nummer 1 in der Stadt. Hat das Sledgehockey bzw. das Parahockey dort überhaupt eine Chance?
Ja. Ja. Klar sind so Sachen oder Sportarten wie Fußball oder in Bremen gibt es ja auch dieses Sechstagerennen, also so Fahrradfahren und sowas, das ist da alles sehr populär. Mhm. Aber auch Eishockey hat da so eine, schon eine Lobby, sage ich mal. Es gibt eben halt den Verein Weser Stars Bremen und da sind wir im Prinzip eine Sparte von. Das wurde das mal so eingeführt, sodass der Bremer im Prinzip, wenn er von Eishockey spricht, immer Weser Stars Bremen sagt. Das ist immer ganz gut, weil dann sind wir auch schon mal mit angesprochen. Dadurch, dass wir ja nun auch des Öfteren mal irgendwie deutscher Meister geworden sind und irgendwelche Ehrungen vom Rathaus bekommen haben oder wir sind mal 2016 sind wir zum Behindertensportler des Jahres der Stadt Bremen gewählt worden, also als Mannschaft. Und dadurch haben wir natürlich schon so ein Stück Aufmerksamkeit und erleben natürlich auch über unseren Verein da so ein bisschen Unterstützung. Also wir stehen nicht alleine da, ne? Also das kenne ich von anderen Para-Eishockey-Gruppen, dass die da eigentlich, die sind halt auf sich alleine gestellt und da passiert dann nicht so viel da drumrum. Mhm. Ne? Oder dass die auch mal irgendwie erwähnt werden oder so. Also wenn heute wenn heute Freitag wäre und es würde heute Abend ein Regionalligaspiel der Weserstars geben und morgen würden wir auf dem Eis stehen, dann würden die das heute Abend schon ankündigen. Also Mensch, wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr morgen dann noch zum Para-Eishockey und so. Ne? Mhm. Also die Unterstützung im Verein ist schon da und das ist auch gut so. Mhm. Man profitiert da auch, ich sag mal, voneinander. Ne? Also weil der Name Weserstars Bremen eben halt auch durch uns des Öfteren in den Medien dann erscheint.
Ja.
Okay. Und gibt es auch so mal so Zeitungsartikel über die Bremer Weserstars? Ich habe jetzt den Bremer Kurier nicht vor Augen. Ich habe auch nicht im Abonnement. Sorry. Aber gibt es auch schon mal sowas, so Zeitungsartikel über euch oder über die Eishockeymannschaft?
Ja, ja. Also das kommt schon vor. Also ich sag mal, in einer guten Saison, wo man dann vielleicht auch mal ein, zwei, drei gute Spiele hatte und so. Und da wird dann schon der eine oder andere mal drauf aufmerksam. Manchmal schreibt man die natürlich dann auch selber an. Also verfasst mal irgendwie so eine Pressemitteilung oder irgendwie sowas. Ja. Oder man muss halt in der Vereinsarbeit, leider muss man da selber auch viel ranmachen. um die Öffentlichkeit zu erreichen, so, ne? Wenn man das selber auch möchte. So, und da schreibe ich dann mal ab und zu mal irgendwie so einen Artikel oder einfach eine Mail. Aber das mache ich auch, wenn wir so eine Sachen wie eine WM vor der Tür haben oder so. Und wir sind ja nun auch schon in Bremen auch schon mal mehrere Nationalspieler gewesen. Also da waren wir, beste Zeit waren wir zu viert oder zu fünft. Und das war dann natürlich immer eine kurze Mail an 3, 4 Radiosender und der Rest ist dann Selbstgänger gewesen. Da kamen die Zeitungen gleich mit. Und dann hat man einen so einen Presseabend gemacht, 1000 Fotos, ein paar Videoaufnahmen und schon hatten die alle für eine Woche, also jeder für sich dann seinen Artikel und das wurde dann, ich sag mal, innerhalb der nächsten 7 Tage war man dann auch irgendwie im Gespräch. Ne?
Cool, schön, super. Medienpräsenz, also wenn die Penny DL immer über mangelnde Medienpräsenz klagt, dann sollte man mal beim Para-Hockey nachfragen oder auch beim Frauenhockey. Es gibt viele Baustellen, so ein paar haben wir gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Aber hast du vielleicht den ein oder anderen Punkt, den man für das Para-Hockey in Deutschland am dringendsten umsetzen sollte, neben einer Datenbank?
Ist schwer, ne? Also der wichtigste und dringendste Punkt ist eigentlich, wir müssen diese Sportart erhalten. Das ist, wir sind jetzt aktuell, ich kann es nicht genau sagen, 40, 45 Spieler in der kompletten Liga. Und wir haben zwar ein Interesse, also oder erfahren immer ein großes Interesse, aber es kommen einfach wenig Leute zu uns. Und da weiß man auch manchmal nicht so richtig, woran es liegt. Bei Kindern ist es oft so, dass, also ich habe das in Bremen schon öfter mal geführt, dieses Gespräch, dann, ja, aber Eishockey, das ist doch so brutal und da tun die sich doch weh und das geht doch nicht. Und jeder Eishockeyspieler weiß, dass Eishockey nicht brutal ist, sondern man einfach sich nur richtig kleiden muss. Und dann ist es bei uns in der Liga, dadurch, dass sich wirklich jeder kennt dort jeden, viele haben schon wirklich viele und coole Turniere und Sachen miteinander erlebt, da tut sich keiner absichtlich weh oder dass da irgendwie aus irgendwelchen Gründen da irgendjemand verletzt wird oder sowas. Im Gegenteil, wenn man sieht, okay, Bremen hat gerade 9 auf dem Eis, der wird nicht angegangen oder so. Der muss ja erstmal klarkommen, der muss erstmal das Spiel verstehen und da erstmal ein bisschen reinkommen und so. Bis der das erste Mal gecheckt wird, hat der 2 Saisons auf dem Buckel.
Ja, okay.
Ja, und bei Kindern noch weniger. Also da wird immer, also da achten die Spieler immer drauf, dass das, klar, wenn die 16 sind, dann dürfen die bei uns mitspielen. Und es ist nicht so, dass die jetzt super geschont werden und alle fahren weg, wenn der den Puck hat. Klar fährt man da hin und nimmt den Puck weg oder so, um ihm einfach auch mal seine Hausnummer zu zeigen. Aber es ist nie so, dass da jetzt gesagt wird, oh, hier den Kleinen, den mache ich jetzt erstmal weg. Denn jeder, der bei uns auf dem Eis steht, weiß, das ist unser Nachwuchs, das ist unsere die Zukunft dieser Sportart. Und das würde keiner der jetzt aktuellen Spieler würde das aufs Spiel setzen.
Okay, ja, verstehe. Ja.
Man muss aber auch dazu sagen, wir sind nur auch eine Sportart, die weniger von der Nachwuchsarbeit von klein auf lebt, als von Quereinsteigern. Ja, also es ist halt so wie in meinem Fall. Ich war 28 damals oder 28 war ich, als ich das erste Mal im Schlitten saß und richtig Eishockey angefangen habe zu spielen. Und das geht halt den meisten so. Da muss man einfach auch sehen, dass diese Nachwuchsarbeit, wie man das sich wünscht oder wie es eigentlich sein sollte, das gibt es im Para-Eishockey wenig. Es gibt in Wiel gibt es eine Kindergruppe, ich glaube, die sind zu dritt oder zu viert.
Ja.
Das macht der Marc Müller, der macht das da und macht das auch sehr gut. Also so weit, dass da der eine oder andere von denen dann schon mal einfach mal zum Training der Nationalmannschaft eingeladen wurde, um einfach schon mal zu schnuppern, wie es da oben riecht.
Ja, ja.
Was ich auch sehr wichtig finde, also was den Kindern ja natürlich auch ein Selbstvertrauen gibt und ein, ach, da möchte ich hin und ich will auch mal so werden wie der Bass oder so schnell fahren wie der Ingo oder so, ne? Das sind ja Ziele, die gesteckt werden und am besten auch verfolgt werden dann, ne?
Ja. Ja, weil ich glaube, bevor man sich in Schlitten setzt, spielt man normales Eishockey. Also wenn du keine Einschränkung hast. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, glaube ich, die von vornherein sagen, ich möchte Para-Hockey spielen oder Sledge-Hockey spielen.
Gibt es auch.
Behaupte ich einfach mal.
Gibt es auch. Ja, ja, also haben wir in Bremen zum Beispiel eine Frau, die hat vorher, weiß ich nicht, ob die noch anderen Sport gemacht hat, schon mal anderen Sport gemacht hat, aber so, also vom Eishockey hatte die nichts. Und die ist einfach nur mitgekommen, weil ihr Bekannter da bei uns gespielt hat.
Ja.
Und dann hat die sich auch in Schlitten gesetzt. Die steht jetzt bei uns im Tor als zweite Tor.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, cool.
Einfach, weil sie es cool fand.
Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Also, Leute da draußen, spielt mehr Para-Hockey.
Unbedingt. Setzt
euch in Schlitten und ab geht's. Auf geht's.
Ausprobieren, ja.
Ganz klar. Werdet Nationalspieler.
Genau.
Ja, unsere HörerInnen haben ja jetzt auch schon einen Eindruck von dir. Du spielst seit 2006, will heißen, du gehörst zu den ganz Erfahrenen im Para-Hockey. Und wir können ja auch nur erahnen, welche Freundschaften, welche Kontakte sich da auch international ergeben haben für dich. Tauschst du dich denn regelmäßig mit internationalen Para-Hockey-Spielern aus?
Nee. Eigentlich nicht. Okay. Eigentlich treffe ich die, also ich habe tatsächlich viele, viele Bekanntschaften oder ja, man kennt sich ja halt, man hat schon gegen einen gespielt oder ob das jetzt international oder auf irgendwelchen Clubturnieren oder so ist, man trifft immer die gleichen Figuren wieder, ne? Also es gibt ja die Malmö Open zum Beispiel, man sagt immer, das sind die kleinen Paralympics. Weil das so eine Sportveranstaltung in Malmö in Schweden ist, wo ganz viele Behindertensportarten ausgetragen werden, unter anderem auch Para-Eishockey, und da kommen eben halt auch die Norweger hin und die Italiener und ich weiß nicht, wer noch alles. Man trifft sich also immer mal wieder und man, je nach Anlass, setzt man sich dann auch vielleicht mal nach dem Spiel zusammen und trinkt ein Bier und unterhält sich, wie läuft's bei euch, habt ihr eine Liga und sowas alles, ne? Aber dass ich jetzt, ich sag mal, irgendwie im E-Mail-Kontakt mit irgendjemandem wirklich stehe, das ist nicht so. Also ich weiß, dass manche das
haben bei uns. Man kennt sich, ja.
Aber man kennt sich, man schätzt sich auch, man respektiert sich. Aber man geht auch wieder auseinander und weiß, okay, vielleicht sehe ich den auch erst in einem Jahr wieder. Ne?
Ja.
Okay. Also in Bremen hatten wir... eine Zeit lang zwei ausländische Spieler. Das war einmal der Sylvester Fliss aus Polen und den Rasmus Lundgren aus Schweden. Die haben mal für Bremen gespielt. Und das war auch eine coole Zeit. Das hat auch echt Laune gemacht mit den beiden Jungs da, weil die auch viel Erfahrung mitgebracht haben und so. Und klar ist man mit denen dann schon, also da gratuliert man nochmal zum Geburtstag weiß ich nicht, oder man fragt einfach zwischendurch mal, Mensch, wie geht's bei dir? Oder ich habe gelesen, dein Finger ist verstaucht, was ist passiert? Oder sowas, ne?
Ja, okay.
Aber das, ja, also dass man da sonst, so die große Liebe nach außen hin habe ich da nicht. Also
ja,
da,
okay.
Die verteile ich dann lieber in Deutschland. Okay. Also da habe ich sehr, sehr intensive und gute Freundschaften.
Ja, das glaube ich. Auch in der Liga kennt man sich ja auch. Ne? Also nicht nur aus der Nationalmannschaft, auch aus dem Liga-Alltag. Ne?
Ja, das ist ja, da muss man einfach auch das so sehen, wenn man zu so einem Ligaturnier kommt, dann ist im Prinzip die Nationalmannschaft auch komplett vorhanden.
Ja.
So, und auch wenn die dann alle in einem anderen Trikot stecken, aber man hat vor 3 Wochen noch den gleichen Dreck zusammengefressen. Und von daher gibt es auch Reibereien auf dem Eis, solange man gegeneinander spielt. Und dann kommt man vom Eis und dann nimmt man sich auch wieder in den Arm und hat sich.
Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir müssen zum Abschluss natürlich noch kurz über Andreas Pokorny sprechen. Der war ja auch schon mal hier im Podcast. Alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle. Beschreib ihn doch mal oder beschreib doch mal den Typ Trainer, den er ist. Was zeichnet Andreas Pokorny als Trainer aus? Du kennst ihn auch schon seit ein paar Tagen, richtig?
Ja, also der hat ja 2012, glaube ich, hat der bei uns da angefangen. Und da war ich ja schon da. Ja, Andreas ist ein, also menschlich ein guter Typ.
Ja.
Von dem kann man sich schon mal auf die Schulter hauen lassen, so, ne? Also wenn du weißt, was ich meine. Also das ist so, ja. mit dem kann man auch mal einen Scherz machen oder so. Aber er ist halt, wenn der aufs Eis geht oder mit uns ans Eis geht, dann ist der sehr konzentriert, sehr fokussiert auf das Spiel, auf den derzeit geforderten Erfolg oder was auch immer da ist. Und das, er kann das auch ganz gut voneinander distanzieren. Also zum einen kann er mit uns auch mal einen Scherz machen. Natürlich, der ist auch ein lustiger Typ, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber hat immer die nötige Distanz, um da jetzt nicht, ich sag mal, so eine Kumpelhaftigkeit, zu einer Respektlosigkeit ausarten könnte oder so raushängen zu lassen jetzt, ne? Also das ich mache das mal an einem Beispiel klar, wenn ich heute Abend mit dir am Tresen sitze und mit dir ein Bier trinke und du Arsch sage, dann mache ich das vielleicht morgen auf dem Mais auch. Und lässt er da einen gar nicht an sich rankommen. Und das ist aber auch professionell und gut so.
Also, ja, klar, sicher, sicher. Weil ich glaube, wie du schon sagst, dieses Kumpelhafte, wenn das zu weit durchgeht, dann will das auch auf die Leistung ausdrücken, richtig?
Ja, auf den Respekt, auf die Disziplin, auf die Leistung, ganz klar. Genau. Aber wie gesagt, also er ist wirklich mit Herz und Seele dabei. Und das merkt man auch immer, dass er wirklich, also der will das genau, also welchen Erfolg oder Misserfolg auch immer, er will das genauso wie wir. Und er steht im Prinzip auf dem Bullypunkt, nicht auf der Bank, sondern der steht auf dem Bullypunkt und möchte am liebsten von da wie die Marionetten die Spieler herschieben, damit es richtig läuft. So, ne? Da ist er dann manchmal so ein bisschen impulsiv, aber man kann damit umgehen.
das ist doch gut, das ist schön. Ja.
Also was ich aber bei der Frage auch nochmal sagen muss, es wird ja immer nur über Andreas gesprochen. Also klar, ich meine, Andreas ist ein wohlverdienter DEL-Spieler und hat seine großen Erfolge gefahren und ist ein Mann, zu dem man aufblickt. Aber ich finde, dass man auch ruhig mal über die anderen sprechen kann, die da so neben der Mannschaft so rumlaufen, weil die sind eigentlich, also mindestens genauso wichtig wie der Trainer, denn ohne die würde das gar nicht laufen. Also ich sag mal jetzt der Physio zum Beispiel, der uns, also sowohl der Pedram, das ist ein ganz lustiger Kerl, der aber auch sehr, sehr konzentriert sein kann, wenn der da mit uns sein Warm-up macht oder sowas. Der ist aber ein Typ, der am liebsten auch mit auf dem Eis stehen würde. So.
Okay.
Und das ist auch was man braucht. Also was dem Spieler auch eine Bestätigung gibt. Der kommt da nicht nur hin und macht seinen Job, sondern der ist da und der ist zu 100% da. Ja? Also ob der mich jetzt massiert oder ob der da am Eis steht mit seinem Erste-Hilfe-Rucksack da, der ist immer voll mit dabei. Ne? Oder hier die Diana Benson.
Ich hörte davon, ja.
Unsere Buddel Queen. die auch. Ja. Ich meine, die stellt sich vor den Spielen, da stellt die sich bei sich zu Hause in die Küche und macht Müsli-Riegel für alle. Also die stellt sich selber her. Ne? Also so weit geht die Liebe da. Ne? Also die arbeitet halt darauf hin, dass wir als Sportler dann auch die richtige Nahrung bekommen haben und so, ne? Und so hat jeder seine Aufgabe. Und am Ende sage ich, wenn du diese ganzen Menschen nicht hast, wie den Techniker, den Erich, der zu Hause auch diese ganzen Schlitten da baut und Erfindungen macht. Der hat ja eine Kufenschleifmaschine erfunden, die für unsere Kufen halt gut sind oder ist. Weil wir oft in Eishallen kommen, wo die Eismeister sagen, wir können eure Kufen nicht schleifen, weil die einzeln sind. Ja. Dann hat der sich da hingesetzt und hat aus irgendwelchen Teilen hat der eine originale Kufenschleifmaschine gebaut und wir reisen da immer im Prinzip als einzige Mannschaft mit einer eigenen Kufenschleifmaschine.
Total Wahnsinn.
Und das sind cool. Diese Menschen, die man nie sieht und von denen man wenig hört, aber ohne die das alles nicht laufen würde. Ne?
Ja, ja. So, und das stimmt, das stimmt. Und dabei sagen wir mal erwähnt, viele machen das ja ehrenamtlich. Ne?
Ja, klar.
Na, also, ja, du sagst es, ja klar, ne? Aber das muss ich auch nochmal erwähnen, also selbst wenn du da auf WM-Turnieren bist, sei es in Schweden oder sonst wo, es ist halt alles Freizeit. Ne?
Ja, genau. Aufgeht. Also das ist aber der Spieler, wie der Betreuer, wie der Trainer, die Jahresurlaube sind dieses Jahr wahrscheinlich komplett für Hockey draufgegangen. Ne?
Ja. Das war der Fall mit der Frauen-WM, die sollte Anfang des Jahres stattfinden in Calgary, glaube ich. Mhm. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und die wird ja kurz vor Abflug wurde ja gecancelt.
Genau.
Ja. So. Und da war auch dieser Mannschaftsarzt und hat sich extra dafür freigenommen. Den Urlaub musste er jetzt nehmen. Hatte für das zweite Turnier jetzt im August gar keinen Urlaub mehr. Er konnte also nicht mitfliegen.
Ja.
Also ist schon krass. Also das ist schon Hammer. Also dass sie da wirklich Leute extra für Urlaub nehmen. Ich meine, das ist umso erstaunlicher. Ich finde das super. Die sind mit Herz und Leidenschaft dabei. Aber ist dann schon irgendwie ein bisschen, es bleibt vielleicht doch was auf der Strecke vielleicht. Ne?
Naja, das ist, das stößt oft auf Unverständnis. Also in Familien, auch bei Arbeitgebern und so. Und wie oft habe ich gehört, ich meine, wir sind ja nun nicht immer erfolgreich. Und wie oft habe ich da schon gehört, warum tust du das überhaupt an? Ich meine, du fährst da hin zu irgendeiner Europameisterschaft und dann kommst du wieder, hast einen vorletzten Platz gemacht, einen Haufen Urlaub dafür und davor die ganzen Trainingslager und so. Und wofür denn das Ganze? Ja, für mich und mein Team, ne?
Ja, genau, das ist die passende Antwort, ja. Ja, das nach diesem Spruch kann eigentlich nichts mehr kommen, außer, dass wir noch ein kleines Entweder-Oder haben, wenn du noch Zeit und Lust hast, Jakob.
Ich habe so viel Zeit.
Okay. Das nehme ich mal zu Protokoll. Pass auf, ich fange einfach mal an, okay?
Okay.
Schwarz oder weiß?
Schwarz.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Hund oder Katze?
Hund.
Heimtrikot oder Auswärtstrikot?
Auswärts.
WM oder Paralympics?
WM.
Bier oder Wein?
Bier.
Und letztes, Training mit Leon Dreiseitel oder Dinner mit Andreas Pokorny?
Training mit Leon Dreiseitel.
Sehr schön.
Das hatte ich schon oft.
Das kam aber sehr schnell. Sehr schön, sehr schön. Super. Ja, Jakob, wir sind durch mit unserem Podcast. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du hast auch eine schöne Zeit hier bei uns gehabt. Und wir würden uns echt freuen, wenn du nächstes Jahr vielleicht nochmal zu uns kommen würdest.
Ja, sehr gerne. Also mir hat es auch echt Laune gemacht und die Zeit ist geflogen. Ich gucke gerade auf die Uhr.
Ja.
Cool. Ja, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich lasse mich gerne nochmal von euch einladen.
Super, das kriegen wir hin. In diesem Sinne, Jakob, hab noch einen wunderschönen Abend.
Danke.
Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir.
Schöne Weihnachten und bis dahin.